Ja, soweit mal der Film von Raimund Kläger. Ich habe euch das mitgebracht, weil ich es total faszinierend finde und mich einfach gerne in die Szenerie reinfallen lasse und euch da auch das mitzugeben, schon mal so als Örtlichkeit, als Möglichkeit. Ob das wissenschaftlich alles so sicher ist, was er da sagt, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber er hat ja ein tolles Motiv. Er möchte den Leuten ja durch Beweise, die man heute noch finden kann, irgendwie vielleicht Glauben näher bringen oder Bibel als Tatsachen und Wahrheiten. Das ist eine Motivation, die ich finde ich okay, aber man muss sich dem ja so nicht unbedingt nähern. Aber wie gesagt, es zieht uns mal so rein in die Örtlichkeit, in die Möglichkeit, dass es das so sein könnte, dass das die Kalksteine wären. Er zeigt dann noch zum Beispiel, die damals Sodom, aus dem Sodom hergestellt war. Er zeigt zum Beispiel im weiteren Verlauf noch, dass man so Strukturen findet, wo er sagt, die findet man sonst nie auf der Welt. Ja, dass da der Stein wie gekocht und gebrodelt haben muss. Das sieht man dann so in den Formen, die da übrig geblieben sind. Und er zeigt auch im Experiment, wie man Kalkstein tatsächlich zum Brennen bringen kann, nämlich durch Zuführung von Schwefel mit Magnesium angereichert, dann kann Stein wirklich brennen. Das sind Temperaturen von 3, 4, 5.000 Grad. Und das alles fand ich einfach so als Anreiz mal ganz nett, euch das zu zeigen. Und es bringt mich aber auch zu einem bestimmten Punkt, auf den ich hinaus möchte, nämlich dass Jesus selbst ja auch Sodom und Gomorra und eben auch die Arche, Noah und die Arche, an einer bestimmten Stelle in der Bibel darauf Bezug nimmt und dazu etwas sagt. Und das finden wir in Lukas 17, Verse 26 bis 30. Da erklärt Jesus dann eben, dass, naja, wie die Welt aussehen wird, wenn er eines Tages wiederkommt. Er nimmt eben, wie gesagt, Noah als Beispiel oder eben auch die Zeit um Lot. Und was vor diesen beiden Katastrophen eben in den Gesellschaften jeweils los war, bevor dann eben durch die Katastrophen alle sterben mussten. Und er sagt da so etwas wie, die Menschen aßen, tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Oder man könnte es auch weiter übersetzen und sagen, naja, sie gingen zu McDonald's und zu Burger King, sie griffen zu am Black Friday, sie inserierten bei eBay Kleinanzeigen, bestückten ihr Hochbett oder den Kleingarten und bauten sich Einfamilienhäuser. Alles wie immer sozusagen. Und das hat mich aber dann eben neugierig gemacht, wenn dann alles so wie immer war und ist, warum Jesus ausgerechnet diese beiden Beispiele, Noah und Lot, nimmt, um dazu was zu sagen. Und möchte mir deswegen mal die Geschichte um Lot mit euch zusammen anschauen. Das ist ein Text im 1. Mose 19 und ihr braucht den Text eigentlich nicht, ihr müsst einfach nur aufmerksam zuhören, was ich euch dazu erzähle. Wir befinden uns halt, wie gesagt, der Raimund Kläger hat das schon gesagt, in einem Zeitraum so ungefähr 4000 Jahre zurückgerechnet. Zur Lebenszeit von Abraham und seinem Schwiegersohn Lot. Und nur mal so, das waren jetzt nicht irgendwelche Zeiten, wo die Menschen irgendwie rudimentär durchs Leben gingen. Das waren Zeiten von Hochkulturen. Ja, also schon die Hieroglyphen waren damals so rund 2000 Jahre alt und die Keilschrift, Vorläufer unserer Schrift, war rund 1000 Jahre alt und die Pyramiden. Die Pyramiden gab es schon seit 700 Jahren. Und dieser Geschichte von Lot ist vorgelagert, dass Abraham, der ein besonderes Verhältnis zu Gott offensichtlich hatte, Besuch bekommen von Gott mit drei Personen. Und da wird eben von Gott dem Abraham eröffnet, dass er Sodom und Gomorra vernichten will und alle anderen Städte, die wir da vorhin gesehen haben, wegen der Sündigkeit, wegen der schlimmen Dinge, die da geschehen, die bis zum Himmel schreien, sagt er. Und Abraham traut sich dann aber mit Gott zu diskutieren und handelt so ein bisschen raus, dass, naja gut, also sagt der Abraham zu Gott, wenn also da wenigstens 10 Menschen wären, die gerecht wären, wird es dann richtig sein, die ganze Stadt zu vernichten? Und am Ende lässt Gott sich wirklich darauf ein und sagt, okay, wenn also mindestens 10 Menschen da wären, die gerecht sind, dann würde ich Sodom und Gomorra insgesamt verschonen. Okay, und jetzt kommen wir zum Lot. Ja, dann gehen also die beiden Begleiter von Gott nach dieser Verhandlung zwischen Abraham und Gott. Die gehen dann nach Sodom und treffen da auf den Lot. Der Lot sitzt so am Stadttor, ist so wahrscheinlich der frühe Abend. Dazu muss man wissen, also die Menschen haben damals anders gelebt als wir. Die sind sehr früh aufgestanden, 4, 5 Uhr morgens, haben ihr Tagwerk verrichtet, haben gearbeitet, vielleicht auch ein bisschen so dem Wetter geschuldet, der Hitze, und waren dann früh fertig. Nachmittags konnte man andere Dinge machen, wie sich vielleicht um Arme und Kranke kümmern. Ja, und der Lot hatte wahrscheinlich so sein Tagwerk hinter sich und hat vielleicht so ein bisschen den Abendtor am Stadttor genossen. Ja, vielleicht hat er noch so einen Drink in der Hand gehabt. Genau am beliebtesten Ort der Stadt, hat sich so das Treiben da angeschaut und fand so vielleicht das alles so als ganz gechillten Abend. kann ich mir gut vorstellen, man kommt nach Hause, dann denkt man sich, ach, ich bin eigentlich müde, aber ich hätte gerne noch einen Drink und gehe mal da zum Stadttor, mal gucken, was so abgeht. Und setzt sich dahin, überlegt so, wie der Tag gelaufen ist, was alles so war und denkt vielleicht noch so, naja gut, die Leute hier in meiner Umgebung sind auch nicht immer alle irgendwie so normal drauf oder vielleicht auch ein bisschen komisch, aber ansonsten geht es mir gut. Ich lebe hier im Wohlstand und Reichtum und das sagt die Bibel auch an bestimmten Stellen über Sodom und Gomorra, dass es da wirklich sehr viel Wohlstand und Reichtum gab. So ganz wie in den modernen Metropolen unserer Zeit vielleicht. Und dann sah Lot zwei Fremde, ja, die da ankamen. Das waren unsere beiden Boten des Herrn. Und der wusste natürlich in dem Moment gar nicht, was die vorhatten, warum die da waren. Aber er geht dann zu denen hin. Ich weiß nicht, kommen wir vielleicht später noch dazu, warum er das tat. Aber jedenfalls erzählt der Text, dass Lot wirklich direkt aufstand und ihnen entgegenging. Vielleicht war ein bisschen langweilig, ne? Oder der Abend unterschied sich jetzt nicht vielleicht von den ganzen Abenden der letzten Wochen und Monate. Und da kam vielleicht eine Abwechslung gerade recht. Vielleicht war er neugierig, wer kommt denn da, wer ist das? Und es war wahrscheinlich sofort erkennbar, dass es sich um Fremde und nicht um Einheimische handelt, die dort ankamen. Sehr wahrscheinlich ist aber wohl eher, dass er die beiden beschützen wollte und dazu komme ich dann später. Jedenfalls verneigt er sich tief vor denen und lädt sie freundlich ein, bei ihm zu übernachten und erst am nächsten Morgen weiterzureisen. Und er bietet nicht nur Übernachtungsmöglichkeiten an, also er bietet auch Service an, ja, sowas wie dienen und Füße waschen, sagt er. Und die lehnen aber ab, die wollen nicht, die sagen ihm, nee, wir bleiben die Nacht im Freien, wir bleiben hier draußen. Und daraufhin, sagt die Bibel, nötigte er sie sehr. Also ich denke, der hat nicht locker gelassen, hat auf sie eingeredet, hat gesagt so, hey Leute, das ist bestimmt eine schlechte Idee, wenn ihr hier draußen am beliebtesten Platz der Stadt bleibt, über Nacht. Ich meine, zum Vergleich, also am Kölner Hauptbahnhof, am Hauptportal zu übernachten, ist sicherlich auch keine gute Idee. Ja? Und so ließen die beiden sich dann überreden und überzeugen und gingen mit dem Lot. Und dann hat der Lot da, so wird es beschrieben, sich wirklich ins Zeug gelegt. Ja? Also er hat die höchstpersönlich, er selber hat die versorgt, er hat frisches Essen gemacht, frischen Kuchen gebacken. Das war damals nicht üblich, musst du wissen, dafür gab es Angestellte oder das war auch ein Frauenbild, komme ich gleich mal ganz kurz zu, es war eben Sache der Frauen, ja, sowas zu tun, zu kochen, zu backen, zu waschen. Das hat er selber gemacht. Und er hat wirklich alles frisch hergestellt und die wirklich richtig, richtig bewirtet und hat sich richtig viel Mühe gemacht und alles, was er an Gastfreundschaft hatte, so rausgehauen. Und dann wollte man sich satt und müde zu Bett legen, plötzlich kommt unangemeldeter Besuch an die Türe. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Hauptgrund, wo ich glaube, dass es der Hauptgrund ist, warum der Lot so sehr daran interessiert war und darauf bestanden hatte, dass die beiden Männer zu ihm nach Hause kommen sollten. Dem Text nach war es nämlich so, dass die Männer der Stadt Sodom das Haus des Lot umstellten. Und wichtig ist die Formulierung, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Ja, das ist so eine hebräische Redewendung, habe ich gelernt. Ja, das bedeutete, dass wirklich jeder dort war. Jeder männliche Einwohner der Stadt war zum Haus des Lot gekommen. Ohne Ausnahme. Komplett. Die Stadt war sozusagen vollständig um das Haus des Lot versammelt. Und die riefen sowas wie, hey Lot, wo sind denn deine Besucher? Die Männer, die diese Nacht angekommen sind. Führe sie zu uns heraus, dass wir uns über sie hermachen. So übersetzte der Luther. Das ist schon starker Tobak, finde ich. Ich meine, ich finde es schon bemerkenswert, dass offensichtlich alle männlichen Bewohner Sodoms dort waren, ohne Ausnahme. Das muss sich sehr schnell und in der gesamten Stadt herumgesprochen haben, dass da Fremde waren und dass die beim Lot untergekommen waren. Und das heißt für mich ganz klar, die Ankunft der beiden, die muss beobachtet worden sein, als der Lot die angesprochen hatte. Und jetzt erklärt sich für mich auch ein Stück deutlicher, welche Motive der Lot für seine Einladung gehabt haben mag. Wahrscheinlich wusste er, was passieren würde, wenn er die Männer sich ihrem Schicksal überlassen würde. Wahrscheinlich war es nicht das erste Mal, dass es fremden Besuchern so ähnlich gegangen ist. Nee, ich bin mir ganz sicher, der wollte die beschützen. Und der Text gibt auch zu erkennen, wovor. In verschiedenen Übersetzungen findest du da leicht unterschiedliche Vokabeln. Luther übersetzte mit über sie hermachen. Andere sagen, ihnen beiwohnen. Und da ist vielleicht ganz wichtig und nicht bedeutungslos, was das hebräische Wort für sich betrachtet, sagt. Nämlich das sagt so etwas, dass es sich um eine freundliche, nicht boshafte Bedeutung handelte. Also es war nicht gemein und war nicht unbedingt mit Gewalt verbunden. Und deswegen würde es auch nicht passen, zu sagen, sie sollten vergewaltigt werden. Es ging eher darum, sich möglichst einverständlich eine möglichst schöne Zeit zu machen und das durchaus auch auf sexueller Basis. Und das eigentlich Interessante daran ist aber, das eigentlich Interessante ist so diese Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit, mit der alle anderen Bewohner der Stadt, außer eben der Lot, mit diesem Thema umgegangen sind. So ganz nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Also auch dieses Mal. Da haben sich offensichtlich Sitten und Gebräuche eingebürgert, die man nicht unbedingt als normal einstufen würde. Wer geht schon davon aus, dass fremde Besucher einer Stadt ein grundsätzliches Interesse daran haben sollten, ganz selbstverständlich einen schönen gemeinsamen Abend mit der gesamten männlichen Bevölkerung auf einverständlicher Basis zu verbringen, noch dazu unter der Überschrift sexuelle Absichten. Doch einfach jeder in der Stadt Sodom schien das als vollkommen normal und üblich zu betrachten. Und das ist etwas, was wir eigentlich auch heute kennen, oder? Ich meine, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist doch heutzutage auch ein geflügeltes Wort. Aber was sich dahinter verbirgt, ist doch oft Abwegiges. Wir machen es halt anders. Wir haben unsere eigenen Regeln. Was andere darüber denken, ist uns gleichgültig. Wir sind uns in unserem Ziel und unserem Essen jedenfalls einig. Und das reicht uns, um uns als gerechtfertigt zu betrachten. Ich denke da an den täglichen Lobbyismus, Bestechung, Bestechlichkeit in der Gesellschaft. Oder einfach daran, dass sich niemand an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten will und Radfahrer haben grundsätzliches Problem mit roten Ampeln. Richtig schlimm, finde ich, wird es natürlich bei Ausbeutung, Benachteiligung von Menschen. Fängt an in der Bekleidungsindustrie mit unsäglichen Bedingungen und unzureichenden Löhnen und hört beim modernen Menschenhandel und Sklaventum auch in sexueller Hinsicht gar nicht erstmal auf. Aber es ist halt ganz normal so und das können und wollen wir nicht ändern und das kann gerne so bleiben, solange es uns gut tut und Vorteile bringt. So hatten sich die Männer in Sodom jedenfalls den gemeinsamen Abend mit den Neuankömmlingen wohl vorgestellt. Gemütlich beisammen sein, eine schöne Zeit miteinander haben, es sich gut gehen lassen und das Leben genießen. Ob das für die beiden Gäste des Los wirklich so ein Spaß gewesen wäre, da bin ich mir nicht so sicher. Vor allen Dingen nicht, weil Lot als nächstes etwas tut, was wir heute wirklich nur ganz schwer ertragen können und nicht gut lesen können. Aber er bietet den Menschen draußen, den Männern draußen, seine beiden Töchter an, die noch Jungfrauen sind, und begründet das genau mit dem Argument. Er sagt, die Männer sind nämlich genau deshalb unter sein Dach gekommen, damit man ihnen seitens der Einwohner Sodoms eben nichts antue. Und dazu nur am Rande, ich habe das ja vorhin schon mal angeschnitten, so dieses Frauenbild da, was da so rüberkommt, das ist ja schrecklich zu lesen. Ja, hier sind meine beiden Töchter, sind Jungfrauen, nehmt die euch. Ich will das nicht weiter ausführen, aber eins sollte man vielleicht dabei wissen. Das Frauenbild, was die Gesellschaft damals hatte und zeichnete, das war ein ganz anderes als das, was die Bibel zeichnet, was Gott in seinem Verhältnis zu Frauen sieht. Ja? Und bei den Menschen in der Gesellschaft war das eben so, Frauen waren wie eine Sache zu behandeln. Das geht heute nicht, natürlich nicht. Ja? Aber das nur vielleicht so als Hintergrund und zum Mitnehmen. Und der Versuch des Lot, die Männer von ihrem Vorhaben abzubringen, der kommt gar nicht gut an. Der kommt überhaupt nicht gut an. Plötzlich kippt die Stimmung. Ja? Man will sich von ihm den Spaß nicht verderben lassen. Ja, und da ist völlig egal, ob das Gastrecht da ist und ob das eine Pflicht des Lot gibt, für den Schutz seiner Gäste zu sorgen. Weg mit dir oder geh uns aus dem Weg. Das ist die Reaktion. Steh uns nicht im Weg bei unserem Vorhaben. Was geht es dich an, was wir tun oder lassen? Auch das ist sowas, was mir irgendwie bekannt vorkommt, dir vielleicht auch. Ich meine, geht dich das was an, wie ich mit meiner Frau oder meinen Kindern umgehe oder rede? Hast du was dazu zu sagen, wenn ich mein Auto vor deinem Haus oder deinem Stellplatz abstelle? Ich habe hier eine Pizza abzuliefern und ob ich 60 in der Fußgänger- oder in der beruhigten Spielzone fahre, hat dir ganz egal zu sein. Ich will was und was du willst, zählt nicht. Mir doch egal, ob du dich dabei schlecht fühlst oder in Bedrängnis gerätst oder sonst was. Ich bestimme, nicht du. Ich bin hier der Chef und du machst gefälligst, was ich sage. Deine Meinung interessiert mich nicht, außerdem machen das alle so wie ich hier. Wer bist du schon? Wer bist du schon? Das haben sich die Freunde aus Sodom wohl auch gedacht. Denn nicht nur, dass sie den Lot einfach beiseite schieben und seine Einwände ignorieren wollen, sondern sie sagen auch das so ähnlich wie, na, du bist hier der einzige Fremde. Du bist fremd hier. Und du willst hier den Ton angeben? Du bist zugezogen neu, was hast du schon zu melden? Halt mal deine Klappe. Wenn du mal genauso lange hier lebst wie wir, dann kannst du dich nochmal zu Wort melden. Also ich meine, jeder, der schon einmal irgendwo hinzugezogen ist, neu war, der weiß, wie schwer es sein kann, in der neuen Umgebung Fuß zu fassen und bei den neuen Nachbarn willkommen zu sein. Aber ich glaube, es geht hier noch um was ganz anderes. Denn wenn man sich anschaut, was Lot einwendig macht, dann muss ja jeder normale Mensch mit noch so einem kleinen Gewissen sagen, dass es einfach nicht geht. Das geht nicht, von Lot zu verlangen, seine Gäste der Meute zu überlassen. Nach dem Motto, was dein ist, ist auch unser. Wir haben Anspruch auf alles und auf jeden, der in unsere Stadt kommt und auch in deinem Haus lebt. So ist das nun mal hier in Sodom. Da musst du dich schon dran gewöhnen, wenn du bei uns wohnen willst. Aber das Gastrecht war eben schon damals ein unfassbar hohes Gut. Durfte unter keinen Umständen gebrochen werden. Wie sollte da eine Abwägung und Wertung anders aussehen, als die Gäste von Lot in Ruhe zu lassen? Doch diese Aspekte interessierten die Männer vor der Türe nicht. Es war nicht von Bedeutung, was Lot gesagt hat. Es ist gar nicht entscheidend, was gesagt wird, sondern wer es sagt. Also wenn Kathi Hummels oder irgendein anderer Influencer auf den ganzen bekannten Plattformen dies oder jenes sagt oder behauptet, dann muss das doch richtig sein, oder nicht? Wenn ein reicher und mächtiger Mann wie Donald Trump oder Wladimir Putin dies oder jenes verlangt, dann muss man dem doch folgen. Nicht wahr? Es kommt irgendwie, finde ich, damals wie heute, überhaupt nicht darauf an, was gesagt wird, sondern nur darauf, wer es sagt. Wenn irgendein Promi, egal, ich weiß nicht, Tom Cruise und Nicole Kidman sind wahrscheinlich nicht die richtigen Beispiele, behaupten, dass es vollkommen in Ordnung ist, dies oder jenes zu tun, na, dann machen wir es eben alle so. Die wissen schon, was richtig und was falsch ist. Jedenfalls ging die Sache für den Lot damals nur deswegen gut aus, weil die beiden Gäste eingriffen. Ja, die haben ihn ins Haus zurückgezogen, haben die Tür verschlossen und haben die Männer draußen mit Blindheit geschlagen, sodass sie über Stunden vielleicht die Tür nicht mehr finden konnten, den Zugang zum Haus nicht mehr fanden und dann auch irgendwie aufgegeben haben. Und dann haben sie dem Lot offenbart, was denn so der eigentliche Grund ihres Aufenthalts war, nämlich die Stadt zu vernichten. Und sie forderten ihn auf, alle seine Angehörigen, Söhne, Töchter, Schwiegersöhne aus der Stadt herauszubringen, um sie vor dem sicheren Tod zu bewahren. An der Stelle ist mir aufgefallen, dass der Lot überhaupt gar nicht mit den Männern diskutiert hat. Er hatte keinerlei Fragen oder Zweifel. Aus dem Text geht lediglich hervor, dass Lot sofort losmarschierte. Er gehorchte, unmittelbar. Und ich finde auch interessant, zu wem er dann anschließend ging, um zu warnen und zu retten. Er ging nämlich zu den Männern, die seinen Töchtern versprochen waren. Also sind noch nicht mal seine Schwiegersöhne, sondern lediglich die Verlobten, seine Schwiegersöhne ins B. Aber die waren ihm wohl irgendwie ans Herz gewachsen, dass er mit ihnen sprach. Und du erinnerst dich, als die Meute vor dem Haus stand, war von restlos allen die Rede. Alle Männer der Stadt waren da, also auch die beiden Schwiegersöhne. Ins B. Die Verlobten. Und aus diesem Grunde überrascht mich auch nicht, wie die reagiert haben, als der Lot bei ihnen stand. Luther übersetzt das mit, aber es war ihnen lächerlich. Die hebräische Vokabel, die kann man auch mit übersetzen, sowas wie eine Art Verlaufsform. Sie dachten, er sei spielend. Mit anderen Worten, die hielten das für einen Scherz. Die haben gedacht, der macht Witze. Und ich meine ganz ehrlich, was würden wir denn sagen, wenn wir frisch von der Arbeit nach Hause kämen? Alles wie immer, der Tag war anstrengend, aber erfolgreich, das Leben ist schön. Wir haben so unsere Päckchen zu tragen, aber wir genießen noch die angenehmen Seiten des Lebens. Naja, und dann kommt dein Schwiegervater ins B, völlig außer Atem zu dir nach Hause gerannt und erzählt dir, dass du dich sofort und ohne Zögern auf den Weg machen sollst. Deine Heimat, dein Haus, alles, was dir lieb ist, verlassen, weil der Herr deine Stadt vernichten will. Lass alles stehen und liegen. Keine Zeit zum Packen. Wir müssen los, sofort, jetzt, auf der Stelle. Wer glaubt denn sowas? Ich meine, mitten im 21. Jahrhundert, wir fliegen zum Mond und entwickelten gerade die KI, künstliche Intelligenz. Wir sind aufgeklärt und wissen, dass die Welt in einem Urknall entstanden ist und wir das Ergebnis der Evolution sind. Wir können das Wetter auf 3 Wochen genau vorhersagen und die moderne Medizin lässt uns immer länger leben und gesünder sterben. Und du willst uns erzählen, dass Gott gleich deine Stadt, diese Stadt vernichten will? Du machst Scherze. Ein echter Scherzkeks, unser lieber Schwiegerpapa. Und so blieb der Versuch des Lot, seine beiden Schwiegersöhne zu retten, erfolglos. Wieder zu Hause drängten die beiden Boten Gottes Lot zur Eile, weil die Sonne schon aufging. Und zum ersten Mal zeigt Lot an dieser Stelle eine gewisse Zurückhaltung. Die Bibel sagt, er zögerte. Vielleicht haben ihn die Zweifel seiner beiden Schwiegersöhne irgendwie ein bisschen angesteckt. Vielleicht hat er aber wenigstens das Vertrauen in die Boten des Herrn. Vielleicht fühlte er sich auch überfordert und wusste nicht, wie er es anpacken sollte. Vielleicht gab es auch Diskussionen mit seiner Frau und den beiden Mädchen. Die wollten vielleicht gar nicht gerne weg. Die Mädchen wären sicherlich gerne bei ihren Männern geblieben. Oder hätten die zumindest dabei gehabt, als jetzt mit dem verrückten alten Vater zu gehen und die zurückzulassen. Der alte Mann, der offensichtlich mehr den vollkommen fremden Männern vertraute, als der gesamten Stadt Sodom. Aber die beiden Männer Gottes ließen keinen Zweifel zu. Sie ergriffen die Initiative, ergriffen Lot, seine Frau, die jungen Damen und rannten mit ihnen aus der Stadt. Erst dort ließen sie die vier wieder los und einer der Männer sagte zu Lot, rette dein Leben. Bleib nicht stehen in der gesamten Gegend hier und schau dich auch nicht um. Schau nicht hinter dich. Was danach geschah mit Lot, seiner Frau und den beiden Töchtern, das ist was für eine andere Predigt. Jedenfalls ließ der Herr bei Sonnenaufgang, sodass alle Welt es sehen konnte. Jeder konnte es sehen, Schwefel und Feuer vom Himmel regnen und was danach von den Städten übrig geblieben ist, könnte sein, dass das der Raimund Kläger uns gezeigt hat. Was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen? Ich meine, der Lot hat ja bis auf den kleinen Zögerer so gerade am Schluss eigentlich alles richtig gemacht, oder? Er ist uns in vielen Stellen in der gesamten Geschichte doch ein gutes Vorbild gewesen, das wir in vieler Hinsicht bestimmt nachahmen können. Angefangen bei dem Unternehmen, die beiden Besucher der Stadt vor den Unsitten der Gesellschaft in seiner Heimat zu bewahren und unter seinem Dach in Schutz zu nehmen. Und er hat sich sogar die Mühe gemacht, seine Gäste gegen alle Sitten und Gebräuche höchstpersönlich zu versorgen und zu bewirten. Ausgezeichneter Gastgeber. Da kann man sich riesige Scheiben von abschneiden, finde ich. Ich meine, unser eigenes Verhältnis zu fremden und neuen Menschen im Umfeld könnte man sich da als Beispiel nehmen. Das fängt im Betrieb mit dem neuen Kollegen an, reicht über den zugezogenen Nachbarn und hört bei dem fremden Ankömmling frisch aus Afghanistan noch lange nicht auf. Es ist gut und richtig, ein freundlicher, umsichtiger und treuer Gastgeber zu sein in allen Lebensbereichen. Und er hat sich in diesem Moment an die Seite seiner Gäste gestellt, als es brenzlig wurde und sozusagen die große, einheitliche Mehrheit vor der Türe stand und ihre vermeintlichen Rechte einforderte. Er hat sich der Meinung und der Haltung der großen Masse entgegengestellt und ist für Recht und Freiheit, für Gerechtigkeit, für das Gute eingetreten. Er hat sich für die Minderheit, die Benachteiligten eingesetzt und sich sozusagen gegen den Mainstream gestellt. Nur weil alle das Gleiche tun und schon immer getan haben, muss es noch lange nicht richtig sein. Und er ist losgelaufen und hat versucht, seine beiden zukünftigen Schwiegersöhne ebenfalls aus der Stadt zu führen und zu retten. Lass uns noch mal erinnern, was Jesus in Lukas 17 gesagt hat. Sie aßen und tranken, sie kauften und verkauften. Sie planten die nächste Reise, sie schauten Fernsehen, gingen zum Fußball, spielten mit ihrem Handy oder beschafften sich die neue Spielekonsole. Wenn man in der gesamten Welt und auch in unserer Gesellschaft unter die Oberfläche schaut, wenn man da mal dran kratzt, dann sind viele Sitten und Gebräuche rau und lieblos. Was zählt, sind Geld, Macht und Besitz. Ganz abgesehen von der Befriedigung sämtlicher Lüste und Süchte. Hat nicht Jesus gesagt, dass die Welt genauso wie damals aussehen würde, bevor er wiederkommt? Wäre es dann vielleicht nicht an der Zeit, wie Lot loszurennen und zu versuchen, zu retten, was zu retten ist? Klar, kann sein, dass du dabei ähnlich wie Lot ein bisschen zögerst. Ganz ehrlich, es ist auch für uns schwierig, daran zu glauben, dass das Ende bevorsteht und das auch noch Dritten glaubwürdig rüberzubringen. Stell dir mal vor, Gott hätte am 8. September 2001 dir in einem Traum oder mit einem Boten oder auf irgendwelche Weise gesagt, dass morgen früh am 9. September 2001 zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Center stürzen würden und das auch noch mit Absicht. Hättest du das für ernst genommen? Hättest du gedacht, dass das Wirklichkeit ist? Ich hätte wahrscheinlich gedacht, nur ein Traum. Und wenn ein Bote da gesehen hätte, hätte ich gesagt, der macht nur Scherze. Sowas gibt es doch gar nicht. Aber weißt du, Jesus hatte damals seinen Jüngern gesagt, dass er bald wiederkommen wird. Es ist dann rund 2000 Jahre später nicht immer mehr und mehr wahrscheinlich, dass dieser Tag nahe ist? Allein vom Zeitablauf her immer wahrscheinlicher, oder? Und denk dran, du und ich, wir beide, wir leben unsere eigene Endzeit. Jeden Tag, den du länger lebst, bringt dich einen Tag näher an deinen eigenen Tod. Das ist reine Logik. Es ist da nicht in jeder Hinsicht an der Zeit, in jeder Hinsicht, die Ewigkeit mehr in den Blick zu rücken. Weder nach rechts zum schönen neuen Auto oder nach links zum Eigenheim oder auf die Karriere oder den nächsten Urlaub, sondern nur nach vorne zu sehen. Nach vorne auf das, was kommt. Die Zukunft mit Jesus Christus. Vor vielen hundert Jahren war das den Menschen völlig geläufig. Völlig geläufig war dieses Leben hier in der Welt nur als Durchgangsstation zu betrachten. Ja? Es war so viel Leid, Not, Tod, Schmerz, Krankheit in der Welt, dass alles nach dem Tod nur besser werden konnte. Und das ist sicherlich auch in vielen Regionen der Welt auch heute noch so. Die Menschen dort haben es womöglich einfacher, den Blick auf das Leben nach dem Tod zu richten. Ganz anders hier in der sogenannten ersten Welt. Wohlhabende, reiche und weitestgehend gesunde Menschen leben hier. Selbst ein Hartz-IV-Empfänger, dem geht es hierzulande 100-mal besser als einem Menschen in Somalia, der hungert, oder in Haiti, gerade nach einem Sturm. Versucht da mal jemandem zu erzählen, dass Jesus Christus bald wiederkommt und man sich mal besser von den ganzen Gewohnheiten und dem gewohnten Leben mit all seinen Vorzügen und Vergnügungen hier verabschieden sollte. Ich denke, die meisten würden sowas sagen wie, das glaube ich sowieso nicht und lass mich zufrieden damit. Auch Christen würden wahrscheinlich in der Mehrzahl sagen, naja, ich freue mich auf die Zukunft mit dem Herrn, aber das Leben hier ist auch durchaus angenehm und ich bin berechtigt, das auch von Gott einzufordern und es zu genießen. Und sicher, ja, das ist so. Gott segnet auch schon jetzt und wir dürfen seinen Segen auch jetzt genießen. Auf jeden Fall. Doch, am Ende, es geht nun mal immer um Leben und Tod. Von Anbeginn der Zeit war das so und vielleicht sollten wir das auch den Menschen erzählen. Es geht um ewiges Leben oder ewigen Tod. Und wenn man sich mal die Welt anschaut, nur mal so als zusätzlicher Abrundungsgedanke von der globalen Verschmutzung durch den Plastikmüll über Ausbeutung der Ressourcen, die damit verbundene Umweltzerstörung bis hin zum Klimawandel, naja, dann kann jedem eigentlich nur einleuchten, dass nicht mehr alles so weitergehen kann und wird wie bisher. So wie wir es über Jahrhunderte gewohnt waren. Nichts wird mehr so sein wie früher. Wie in Sodom und Gomorra wird alles anders. Radikal. Und es wird für jeden Einzelnen immer spürbarer werden, auch bei uns in der Wohlstandsgesellschaft. Deshalb, ich will das mal ein bisschen wörtlich nehmen, so die beiden Boten sagen das zum Lot, hast du irgendjemanden hier, ja, ich sage das mit meinen Worten mal, der dir ans Herz gewachsen ist. Ja, Nachbarn, Kollegen, aber auch Freunde, Kinder, Schwäger und Schwägerinnen, irgendwer, dem du das erzählen möchtest und solltest. Dass es einfach ist, das Leben zu wählen. Dass sie sich von den bisherigen Wegen von Schuld und Sünde abwenden können. Und hin zum ewigen Leben mit Jesus Christus in seinem neuen Himmel und in seiner neuen Erde. Wenn sie das wollen. Vielleicht hast du schon jetzt so eine kleine Liste in deinem Kopf, die du abarbeiten möchtest. Und ich kann dir verraten, meine Liste ist lang. Ich habe im Moment Segen von Gott, ja, dass ich wirklich bei zwei christlichen Arbeitgebern arbeite. Zwei christliche Arbeitgeber. Der eine ist ein bisschen größer, der andere ist ein bisschen kleiner. Aber bei dem größeren, da fühle ich mich wirklich von Menschen, die Gott nicht kennen oder Gott ablehnen, fühle ich mich irgendwie umzingelt. Und da ist eine ganz lange Liste. Aber vielleicht hast du das auch schon längst erledigt. Vielleicht ist das schon getan, deine Liste ist schon längst abgehakt, du hast das schon erzählt. Oder es ergeben sich vielleicht auch keine guten Gelegenheiten. Manchmal ist das nicht so einfach, eine gute Gelegenheit zu finden, den Menschen in deinem Umfeld von Jesus Christus und seinem Geschenk der Ewigkeit zu erzählen. Aber dann gibt es noch was anderes, was du tun kannst. Du hast nämlich immer die Möglichkeit, den Menschen durch die Art und Weise, wie du durch dein Leben gehst, Zeugnis für Jesus Christus abzulegen. Und da kommen wir zu dem, was auch Henning vorhin mehrfach betont hat, die Liebe. Ja? Und dabei ist doch entscheidend von entscheidender Bedeutung, was in deinem Herzen ist. Was ist in deinem Herzen? Ich denke, bei allem, was wir tun und denken, bei allem, was wir sagen, sollte Jesus Christus unsere Motivation, unser Begleiter und Ratgeber sein. Er sollte in unseren Herzen wohnen und es sich so richtig gemütlich dort machen und sich wohlfühlen. Und das tut er immer dann, wenn alles, was wir tun, mit ihm und für ihn gemacht wird. Um sein Licht in die Welt zu tragen und ihn zu verherrlichen. Und auch wenn das nicht immer gut gelingt. Ja, es gelingt vielleicht nicht immer gut. Aber es zählt mit Sicherheit der gute Wille und die beste Absicht, die der Herr in deinem Herzen sieht. Lass uns unser Herz Jesus überlassen und nur auf ihn schauen. Und der Welt erzählen, dass sie gerettet sein kann, wenn sie will. Und da möchte ich gerne mit euch beten und bitte euch kurz aufzustehen. Großer Gott, lieber Vater im Himmel, wir dürfen dich so nennen, Herr, weil du uns so sehr liebst. Und weil du alles getan hast, damit wir diese Liebe erkennen können, damit wir dich finden können, wenn wir wollen, und das annehmen können und mit dir die Ewigkeit teilen können, Herr. Dieses Leben hier ist nur eine Durchgangsstation und der Tod muss uns nicht schrecken, Herr. Und du hast uns auch gesagt, erzählt das allen. Da sind noch so viele Schafe, die verloren sind. Nicht nur einzelne, sondern viele. Und dann gibst du uns einfach Mut und Kraft und die richtigen Worte und die richtigen Gelegenheiten, das zu erzählen und weiterzugeben, Herr. Und du möchtest uns erfüllen mit deiner Liebe in unseren Herzen, Herr. Und wir wollen dir einfach sagen, hier sind unsere Herzen, Herr. Wir geben es dir. Wir stehen hier mit offenen Händen und lassen los und wissen, dass du in der Not hilfst, Herr. Wir wollen nur auf dich allein schauen, denn du bist unser Gott, unser lieber Vater im Himmel, Herr. Mit dir stehen wir auf festem Grund. Du bist unsere Zuflucht und unser Lebensanker. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir können wir nach vorne gehen, denn deine Liebe bleibt bestehen. Amen.